Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heute machen wir weiter in unserer Predigtreihe zum Buch Daniel mit der Überschrift Herausfordernde Zeiten. Und heute stellen wir uns unter das Wort Gottes aus dem Buch Daniel Kapitel 3. Das Buch Daniel Kapitel 3 und wir lesen zunächst Gottes Wort aus Daniel 3. Der König Nebukadnezar ließ sein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun dieser Satrapenvorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Art von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und aller Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben. Du hast, O König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und alle Arten von Musik hört, niederfallen das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun, sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Satrach, Mesach und Abednego, diese Männer, O König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Darauf befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Satrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Satrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und alle Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Satrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, O König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, O König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Ansehen seines Angesichts veränderte sich gegen Satrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Satrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Satrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Satrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Da schrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, sieh, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. Und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach, Satrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes, des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Satrach, Mesach und Abednego aus dem Feuerofen hervor, aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versenkt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Satrach, Mesach und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Herrn übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Satrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zu hauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll. Weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Satrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Versetzen wir uns mal in die Lage dieser Männer. Sie gehörten zum Volk Gottes, zum Volk der Juden, das vom damaligen Weltreich Babylon kapitulieren musste. Und so waren sie als Teenager damals aus ihrer Heimat Jerusalem weggeführt worden in ein fremdes Land Babylon. Dort durchliefen sie eine erstklassige Ausbildung unter der Aufsicht des Königs und wurden dann auch angestellt als oberste Beamte. Sie gehörten jetzt zur Elite des Königs, zur Elite des damaligen Weltreichs. Wir fragen uns vielleicht beim Hören der Geschichte, wo ist eigentlich Daniel, die Hauptperson des Buches? Hier geht es nur um seine drei Freunde. Das ist richtig, nachdem Daniel nämlich dem König Nebukadnezar, dem damaligen Weltherrscher, seinen Traum aus Kapitel 2 von einem Standbild erklärt hatte, steht in Kapitel 2, Vers 48, darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Satrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Man geht davon aus, dass Daniel vermutlich am Hof des Königs blieb, während seine Freunde als Verwalter über die Provinz gesetzt worden sind. Und so mussten sie ihren Glauben ohne Daniel leben, hier in dieser in Kapitel 3, während Daniel seine eigene Erfahrung in Kapitel 6 hat, die Geschichte mit der Löwengrube. Daniels Freunde waren im Feuerofen, Daniel selbst in der Löwengrube. Aber sie waren wahrscheinlich örtlich unterschiedlich aufgeteilt. Und wenn wir uns jetzt nochmal vorstellen, diese Freunde gingen vielleicht an jedem Morgen zu ihrer Arbeit. Ganz gewohnt, ne, als Beamte gingen sie zu ihrer Arbeit oder wurden zur Arbeit gebracht, wie auch immer. Sie kamen dorthin und plötzlich an diesem einen Morgen ist alles anders. Alles anders ist nicht plötzlich dadurch geworden, weil sie sich verändert haben, weil etwas anderes sich verändert hat. Die Umstände haben sich verändert. Sie kamen zur Arbeit und plötzlich standen sie am Pranger, oder beziehungsweise sie standen vor der Entscheidung, was machen wir, weil jetzt gibt es ein neues Gesetz. Ein Gesetz, bei dem sie nicht mitmachen konnten. Eben noch waren Daniel, beziehungsweise Daniels Freunde, hohe, loyale Beamte gewesen und von einem Moment auf den anderen waren sie nicht nur illoyal, sie waren zu der Gefahr geworden des Babylonischen Reichs. Das war die Situation von Daniels Freunden. Eine Situation, mit der wir uns heute eigentlich sehr, sehr gut hineinversetzen können. Weil das, was wir als Christen erleben heutzutage, ist eine ähnliche Situation. In den Augen eines Großteils der westlichen Gesellschaft ist das Christentum der Bösewicht. Das Christentum ist das Problem. Noch vor wenigen Generationen war das Christentum das Gute. Es war die Lösung des Bösen. Die Kirchen waren die Stabilität der Gesellschaft. Dann gab es eine Zeit, wo Christen eher belächelt worden sind. wie kann man daran glauben, dass ein höheres Wesen in 6 Tagen die Welt geschaffen hat? Das ist naiv. Das ist dümmlich. Das, würde ich sagen, war einmal. Wir sind ein Stück weitergekommen. Jetzt ist es nicht nur dumm und naiv, an Gott zu glauben. Es wird immer gefährlicher, an Gott zu glauben. Es ist nicht nur dumm, sondern es ist auch gefährlich, an Gott zu glauben. Eine ähnliche Situation, wie Daniel und seine oder Daniels Freunde hier erlebten, eine Situation, die auch uns passieren kann. Dass wir eines Morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, es wird uns ein Papier vor die Nase geschoben und gesagt, unterschreib oder du bist raus. Solche herausfordernde Zeiten, wie Daniels Freunde es hier erlebten, die zeigen uns, wen wir wirklich anbeten, wer wirklich unser Gott ist. Herausfordernde Zeiten zeigen, wen du wirklich anbetest. Spreche ich hier von Anbetung? Worum geht es denn in diesem Kapitel? In diesem Kapitel 3 geht es tatsächlich um Anbetung. Ist euch aufgefallen, dass es 11-mal dieses Wort erwähnt wird, anbeten? Beim Lesen oder vielleicht auch beim Zuhören war es ein bisschen anstrengend, dieses ständige Wiederholen, das ständige Vorlesen. Ich musste ganz genau aufpassen, aber ständig kam die Aufforderung, ihr sollt niederfallen, das goldene Bild anbeten. Vers 5, Vers 6, wer aber nicht niederfällt und anbetet. Vers 7, sie fallen nieder und beten das Bild an. Vers 10 und 11, Vers 12, Vers 14, Vers 15, Vers 18, Vers 28. Sie sollen niederfallen und dieses Standbild anbeten. Was also ist Anbetung? Hier verlangt der König ja, dass sie dieses Standbild anbeten, indem sie halt niederfallen, niederknien. Wir verwenden das Wort Anbetung, wenn eine Gottheit oder ein Mensch verehrt wird. Wir kennen das vielleicht aus einer Phase, wo wir mal verliebt waren oder noch verliebt sind. Wir reden dann von der Angebeteten. Was sagen wir damit? Wir sind bereit, alles für diese Person zu tun. Und um in Kapitel 3 zu bleiben, sprichwörtlich, durch das Feuer für diese Person zu gehen oder alles zu ertragen für diese Person, damit diese Person es gut hat. Wir kennen diesen Begriff des Anbetens, etwas bereit sein zu tun, etwas bereit sein zu opfern, um jemand anderen was Gutes zu tun. Und wenn du bereit bist, dieses Opfer zu bringen, zeigst du damit, was dir wirklich wichtig ist, was du wirklich anbetest, wer dein Gott ist. Und genau um diese Frage geht es in Kapitel 3. Wer ist dein Gott? Wen betest du wirklich an? Und diese Frage wird vom König Nebukadnezar ausdrücklich gestellt in Vers 15. Er sagt ja, indem er ihm dann nochmal die Chance gibt, den Freund, und sagt, und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Er stellt ja die Frage, wer ist denn eigentlich Gott? An welchen Gott glaubt ihr denn eigentlich? Es ist ja eine rhetorische Frage, die dieser König hier stellt. Eine rhetorische Frage, die keine andere Antwort zulässt, als da gibt es keinen anderen Gott außer König Nebukadnezar. Aber Daniels Freunde machen klar, Vers 17, unser Gott bist nicht du, unser Gott ist unser König. Unser König ist unser Gott, der Gott der Juden. Und am Ende muss genau das auch der König Nebukadnezar einsehen. Und in Versen 28 und 29 sagt er ja dann, gepriesen sei der Gott dieser Freunde. Also die große Frage in diesem Kapitel ist, wer ist Gott? Das ist die Frage. Wer ist es wert, angebetet zu werden? Das ist die große Frage, um die es sich in diesem Kapitel hier dreht. Wer ist dein Gott? Und das ist die Frage der heutigen Predigt. Wer ist dein Gott? Diese Frage können wir vielleicht mündlich beantworten und die haben wir eben auch mündlich beantwortet. Wir haben gemeinsam das Glaubensbekenntnis aufgesagt. Wir glauben an Gott, den Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde. Mündliches Bekenntnis, damit haben wir gesagt, an wen wir glauben. Wer aber wirklich dein Gott ist, das zeigen gerade herausfordernde Zeiten, so wie Daniel und seine Freunde oder hier gerade seine Freunde erlebt haben. Dann, wenn es nur noch dieses Entweder-Oder gibt, dann, wenn wir Farbe bekennen müssen, dann, wenn wir uns nur auf die eine oder die andere Seite stellen können. Und den Freunden von Daniel war klar, vor dem Bild niederzufallen, das wäre ein Verstoß gegen die 10 Gebote gewesen. Du sollst dir kein Bild machen, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Für sie war es völlig klar, hier können wir nicht mitmachen. Die große Frage hier, bevor man jetzt dazu kommt, dass wir sehen, dass die Freunde nicht mitmachen, die große Frage ist ja, wird sich der Mensch, der nach dem Bild Gottes gemacht ist, dem Bild beugen, das der Mensch gemacht hat? Das ist die große Frage. Wird sich das Bild Gottes vor dem Bild der Menschen verbeugen? Und diese Frage dreht es sich in diesem Kapitel. Wie würden die Freunde sich also verhalten? Das ist diese Spannung, die das Kapitel aufbaut. Und zunächst sieht es danach aus, dass die Freunde eingeknickt sind, oder? Die beschlossen scheinbar ganz stillschweigend nicht mitzumachen. Weil wenn wir in Vers 7 gelesen haben, ja, da ist ja die Anordnung, alle sollen niederfallen. Und in Vers 7 sehen wir dann, darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner und so hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an. Zunächst scheint es so zu sein, dass da einfach, sie fallen erstmal gar nicht auf und sie werden erstmal auch gar nicht bemerkt. Erst in Vers 8, als es dann Leute gibt, die sagen, die zum König antreten und sagen, du, da gibt es jemanden. Der König scheint es ja nicht von sich selber bemerkt zu haben, er braucht Leute, die ihn darauf aufmerksam machen. Und diese Gruppe von Informanten, das sind chaldäische Männer, vielleicht Mitbeamte gewesen, die neidisch waren auf die Freunde von Daniel, die diesen hohen Posten erhalten haben. Und diese Anklage von diesen Männern ist ziemlich klar. Du hast einen Befehl gegeben, O König. Und jetzt schauen wir uns mal die Leute an, was die machen. Und wir sehen in Vers 12, diese Männer, O König, die achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Die sagen kurz und knapp, lieber König, diese Männer, denen ist nicht das wichtig, was dir wichtig ist. Was dir wichtig ist, das ist denen nicht wichtig. Ich habe irgendwo mal den provokanten Satz gelesen oder die provokante Frage gelesen. Wenn man dich anklagen würde, ein Christ zu sein, gäbe es dafür genügend Beweise? Würde man Zeugen finden, die sagen würden, stimmt, der ist Christ? Würde man genug Indizien finden, zu sagen, ja, das ist ein Nachfolger Gottes? Das ist eine provokante Frage. Wenn man dich einsperren würde für dein Christsein, würde man genug Beweise dafür finden. Bei Daniels Freunden war klar, sie konnten nichts anderes anbeten als Gott selbst. Das war ihre rote Linie. Das outete sie als Teilhaber des Gottesvolk. Was outet uns heute als Nachfolger von Jesus? Was sind unsere roten Linien, wo wir sagen, da können wir nicht drüber steigen? Da geht es zu weit. Für den König war auf jeden Fall damals klar, eine solche Illoyalität von seinen hohen Beamten, das konnte er nicht dulden. Und das stimmt tatsächlich. Als König von einem babylonischen Weltreich konnte er sowas tatsächlich nicht durchgehen lassen. Jede kleinste Abweichung, die musste geahndet werden, bevor sie irgendwie Nachahmer finden würde, bevor das Reich gefährdet werden würde. Und so musste er denn diese drei Männer zu sich kommen lassen und er gab ihnen noch eine Chance und sagte, ihr könnt von eurer Haltung abrücken, ihr kriegt noch ein Privatkonzert. Die Musikstücke werden jetzt nur noch für euch gespielt und dann könnt ihr es ja machen. Der König wird anmaßen und sagt, ne, wer ist denn Gott? Er macht sich eigentlich selbst zum Gott. Und in diesem Moment kommt dieser wahre Mut der Freunde zum Ausdruck. Wenn wir vorher vielleicht den Eindruck hätten, die Freunde haben da nicht irgendwelche Plakate gebastelt und draufgeschrieben, wir machen nicht mit oder sowas, das haben sie nicht gemacht, sie haben keine Schilder gebastelt scheinbar, dann denken wir vielleicht, okay, waren die wirklich mutig? Aber spätestens hier, wo sie im Gespräch mit dem König sind, wird klar, das, was sie vorher, dass sie vorher nicht mitgemacht haben, stillschweigend, war nicht Feigheit. Jetzt ist ziemlich klar, dass sie völlig überzeugt sind. Sie suchen nicht den Tod, sie drücken sich aber auch nicht davor, aber sie weigern sich, ihren Gott zu verraten, selbst wenn es dazu kommen würde, dass sie ihr Leben verlieren würden. Und wenn wir jetzt gucken, hineinschauen in den Text, dann könnten wir vergleichen, wie reden eigentlich die drei Freunde mit dem König. In Vers 16 sprachen sie zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Dann haben wir gesehen, wie eben die Ankläger mit dem König gesprochen haben. O König, mögest du ewig leben. Du hast, O König. Ne? Die sagen zwar nachher auch, O König, aber wir merken, wie sie den König behandeln. Der König, den sehen sie auf Augenhöhe. Nebukadnezar, du hast zwar was gesagt, ja, das ist richtig, aber wir haben ja noch einen anderen, der sitzt eine Etage über dir. Sie behandeln den König auf menschlicher Ebene. Warum können sie das machen? Weil es jemanden gibt, der über den König sitzt. Was die Freunde hier zeigen, und wir sind vielleicht begeistert von ihrem Mut, von ihrer Überzeugung, und die große Frage ist, warum konnten sie so überzeugt sein? Sie hatten ein richtiges Gottesbild und sie hatten ein richtiges Menschenbild. Sie konnten Menschen deshalb richtig einordnen, weil sie Gott richtig einordnen konnten. Das gab ihnen damals den Mut. Und das sind meine zwei Punkte für die heutige Predigt. Sie kannten Gott, aber sie kannten auch Menschen.
meine zwei Aussagen sind, die Götzen der Menschen, die verlangen deine totale Loyalität. Das tun sie, ja. Aber der Gott dieses Universums, der bietet dir seine liebende Souveränität an. Und diese zwei Punkte haben die Freunde von Daniel für sich beantwortet. Sie haben einerseits gewusst, ja, die Götzen der Menschen, die verlangen unsere totale Loyalität, aber der Gott des Universums, der bietet uns seine liebende Souveränität an.
Ja, der König ist ja sehr wütend, der macht ja den Ofen heißer, als er vorher war. Die besten Männer seiner Armee, die stärksten sollen kommen, sollen diese Binden anbinden und die Kleidung anlassen. Wenn man mit der vollen Montur, mit Turban und allem drum und dran ins Feuer geworfen wird und dann noch gebunden ist, soll ziemlich klar gemacht werden, diese Männer können nicht entkommen. Keine Chance. Kleidung, die Kleidung wird sofort Feuer fangen und dadurch, dass sie gebunden sind, werden sie nicht wegkommen können. Also der König dachte, ich habe leichtes Spiel, ich zeige, wer Gott ist. Ich mache es euch unmöglich. Und für Daniels Freunde bedeutete das, sie waren Gott gehorsam. Und was sie erlebten war, sie waren Gott gehorsam. Und es wurde zunächst schlimmer, bevor es besser wurde. Man ist Gott gehorsam und es wird erstmal nochmal eine Schippe schlimmer, bevor es am Ende dann wirklich gut kommt. Und wir fragen uns, warum gibt es dieses Kapitel in der Bibel? Ne? Warum ist es da? Was sollte dieses Kapitel bei den Lesern auslösen damals? Und dieses Kapitel sollte damals wie heute das Gleiche auslösen, dass wir groß über Gott denken. Unser Gott ist fähig. Wir sollen groß über Gott denken. Unser Gott ist fähig, seine Leute aus jeder Lage zu befreien. Aber gleichzeitig soll dieses Kapitel uns ermutigen, dass wir uns weigern, fremden Göttern zu dienen, selbst wenn es uns den Tod bringen sollte. Und das Ziel meiner Predigt ist, dass wir diese eine Aussage nicht vergessen. Gott steht zu dir. Und deshalb kannst du mutig zu ihm stehen. Weil Gott mutig zu dir steht, treu zu dir steht, darfst du mutig zu ihm stehen. Ja, wir sind beeindruckt von dem Mut der Freunde, die wir hier haben, von der Standhaftigkeit. Aber schauen wir doch jetzt mal genauer bei diesen zwei Punkten hin. Einmal schauen wir mal darauf, was es für Daniels Freunde so schwer machte bei dieser Entscheidung. Also der erste Punkt ist, die Götzen der Menschen verlangen deine totale Loyalität. Ja, der verlangte totale Ergebenheit. Wie sah das damals aus? Vers 1 lesen wir, dass er dieses Standbild aufstellt. Ein goldenes Standbild, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Damit wir uns das ungefähr vorstellen können, wir kennen diese Maßeinheiten ja nicht, heute Ellen und so. Aber wenn ihr durch die Gegend hier fahrt und die Burg, die wir so lieb gewonnen haben in den letzten Monaten, das ist die Burg Burg Leiberg, da in Wettenberg, da sind wir jetzt schon einige Male gewesen, die hat so einen Burgfried, auf die wir leider noch nicht drauf durften die letzten Monate. Aber dieser Burgfried ist ungefähr 30 Meter hoch. Vielleicht habt ihr den schon mal gesehen auf der Autobahn, wenn man daran vorbeifährt. Wenn wir uns vorstellen, das ist ungefähr die Höhe des Standbildes, dieser Bergfried. Wenn wir den jetzt irgendwo so eine Ebene stellen würden, dann wisst ihr, wie weit man diesen Bergfried sehen würde, wie man dieses Standbild sehen würde. Das ist ungefähr so die Vorstellung, wie hoch dieses Bild war. Wir möchten natürlich gerne wissen, wie sah dieses Bild aus? Wer war da drauf? War das irgendein Götzen? War das der Nebukadnezar selbst? Ja, wir wissen es nicht genau, wer das war. Ob der Nebukadnezar ein Bild von sich gemacht hat, wie manchmal ja Fußballspieler Bilder von sich da irgendwo aufstellen lassen oder so. Wir wissen es nicht, aber was wir wissen, und wenn ihr, das ist euch aufgefallen beim Lesen vorhin, neunmal wird ausdrücklich gesagt, dass dieses Bild von Nebukadnezar aufgestellt worden ist. Dieses Bild ist unbedingt mit der Person Nebukadnezar in Verbindung zu bringen. Und es ist sehr, sehr eng. Neunmal haben wir es gesagt, das Bild, das Nebukadnezar hat aufstellen lassen. Egal, ob jetzt da ein Götzen drauf war oder ob das Nebukadnezar selber war, es war ein Bild, das wir mit Nebukadnezar identifizieren sollten. Dieses Bild nicht anzubeten, würde bedeuten, sich von Nebukadnezar zu verweigern. Also von daher, wer immer auch da drauf war, der Nebukadnezar wollte mit diesem Bild der Welt einen Stempel aufsetzen. Und damit jetzt auch allen klar ist, und für alle klar ist, dass er der Herrscher der Weltgeschichte ist, ordnet er in Vers 2 an, dass alles, was Rang und Namen in diesem ganzen babylonischen Reich hat, erscheinen muss. Und das babylonische Reich bestand ja aus den verschiedensten Nationen, Kulturen und Sprachen. Und deshalb war es wichtig, dass sie mit einer Stimme sprachen. Gerade wenn man so verschieden ist, wir haben die letzten Jahre in der Schweiz gelebt, wir haben da ja mehrere Sprachen bekanntlich, besteht die Schweiz aus mehreren Sprachen. Und das sind auch unterschiedliche Kulturkreise, die wir dann innerhalb eines Landes haben, auch wenn die Schweiz nicht groß ist.
Aber es geht darum, dass die Schweiz muss irgendetwas zusammenhalten. Wenn wir so ein großes babylonisches Reich haben, ein Vielfaches größer als die Schweiz, braucht es etwas, wo es gemeinsam dran festhält. Und für die Freunde gäbe es jetzt viele Gründe, vor dem Standbild tatsächlich niederzufallen. Also was machte es so schwer damals für die Freunde, Gott zu vertrauen und nicht niederzufallen? Das eine, was es schwer machte, ist, sie hätten sich die Frage stellen können, ist das wirklich so wichtig, dass wir hier eine rote Linie ziehen? Ich meine, niederzufallen vor einem Standbild, das sind doch Äußerlichkeiten, oder? Das ist doch nicht mein inneres Herz. Ich kann doch äußerlich meine Knie beugen, aber innerlich kann ich sagen, Gott, du bist größer. Muss ja keiner hören, aber kann man doch machen, oder? Echte Anbetung, das wissen wir doch heute auch, echte Anbetung findet im Herzen statt. Das hätten die Freunde vielleicht sagen können. Die Freunde hätten auch total verwirrt sein können, die hätten denken können, Gott hat in seinem Wort durch den Propheten Jeremia gesagt, wenn ihr nach Babylon geschickt werdet, sucht das Beste des Landes. Okay, sucht das Beste des Landes. Was kann das sein? Wenn der König sagt, fallt bitte alle vor dem Standbild nieder, ich will damit unsere Einheit demonstrieren und wir sagen, nee, wir sind dagegen. Ist das wirklich das Beste des Landes zu suchen? Das untergräbt die Autorität, das untergräbt den Zusammenhalt innerhalb des Landes, das gefährdet das Reich. Eine Zersplitterung der Gesellschaft wäre gefährlich. Ist es das, was Gott meint, sucht das Beste des Landes? Hätte für die richtig schwer sein können. Oder die Freunde hätten sagen können, der Nebukadnezar, der hat eigentlich nichts gegen uns Juden. Und das wissen wir deshalb, weil der Nebukadnezar vorher ganz, ganz freundlich über den Gott der Juden gesprochen hat. Stimmt. Der Nebukadnezar hat in Kapitel 2, der ist ehrlich gesagt kaum wiederzuerkennen in Kapitel 3, wenn wir Kapitel 2 und 3 direkt miteinander lesen würden, dann würden wir sagen, ist das der gleiche? Das ist so ähnlich wie bei der nach der Bundestagswahl. Wir haben es ja manche Politiker gefragt, am Abend der Wahl und am Tag nach der Wahl, war das der gleiche? Der hat die gleichen Dinge gesagt? Beim Nebukadnezar fragen wir uns genau das Gleiche. Ist das immer noch der Nebukadnezar? Hier Kapitel 3, Vers 1 lässt er ein goldenes Standbild anfertigen. Und vorher, wirklich nur ein paar Verse vorher, lesen wir über den Nebukadnezar, was er sagt in Kapitel 2, Vers 46. Da fiel der, schauen wir mal, wer jetzt niederfällt. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl ihm, Speisopfer, Raucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Die Freunde hätten ja sagen können, der Nebukadnezar, der meint es mit uns Juden gar nicht schlecht. Das geht gar nicht um uns Juden. Also unser Glaube ist eigentlich gar nicht angegriffen. Also komm, wir beugen einfach unsere Knie. Also wir fragen uns, was ist in dieser Zeit eigentlich mit dem König passiert? Ne? Bei diesem Standbild aus Kapitel 2 hat der König einen Traum gehabt und Daniel erklärt in diesem Traum. Und der Nebukadnezar spielt in diesem Traum ja auch eine Rolle. Er ist nämlich der Kopf von diesem Standbild, das der König geträumt hat. Und dieser Kopf, der war aus Gold. Und vermutlich ist dieser Traum ihm wirklich zu Kopf gestiegen und hat gedacht, naja, ich bin der Kopf aus Gold, wäre es mit einer Statue ganz aus Gold. Und jetzt sagte er, nicht Gottes Reich soll ewig bestehen, sondern mein Reich soll ewig bestehen. Und deshalb dieses Standbild in Kapitel 3. Also die Freunde hätten sich fragen können, naja, der König Nebukadnezar ist gar nicht so wirklich gegen uns, weil der hat ja eigentlich damals ziemlich Gutes über unseren Gott gesagt. Das hätte die Freunde echt verwirren können. Und dann hätten die Freunde ja auch denken können, wäre das nicht Undankbarkeit gegenüber dem König, wenn wir jetzt nicht niederfallen? Weil schließlich hat dieser Mann uns ja befördert. Oder? Dieser Mann hat uns Kapitel 2, der Daniel hat da ein nettes Wort beim König eingelegt, ne, für die Freunde. Und was macht der König? Er gibt ihnen verantwortungsvolle Positionen. Also, wenn wir etwa jemandem etwas Gutes tun, was erwarten wir? Zumindest mal einen Dank zurück, aber nicht ungehorsam. Die Freunde hätten ja sagen können, naja, eigentlich wären wir doch jetzt würden wir unsere Dankbarkeit dadurch zum Ausdruck bringen, indem wir vor dieses Standbild niederfallen. Und dann hätten sie sich auch fragen können, Gott hat uns vielleicht ja auch nicht ohne Grund in diese verantwortungsvolle Position gebracht, dass wir vielleicht unseren Einfluss ausüben können. Und wir würden ja jetzt alles aufs Spiel setzen, wenn wir jetzt nicht niederfallen. Wir würden unseren Einfluss verlieren. Lohnt sich das wirklich? Ist das der Preis wert? Also es reicht jetzt hier mit all diesen Fragen. Es gab viele Gründe. Es gab viele Gründe, für die Freunde von Daniel vor den Göttern dieser Welt sich zu verneigen. Und wisst ihr was, es ist auch heute noch so. Ich vermute kaum, dass jemand von uns so eine goldene Statue irgendwo zu Hause stehen hat. Aber jeder von uns hat so persönliche Götzen. Diese Götzen erkennt man daran, dass wir meinen und glauben, dass unser Leben sinnlos wäre, wenn wir diese Dinge nicht hätten. Es kann alles Mögliche sein, es kann Reichtum sein, es kann Erfolg sein, es kann Anerkennung sein, es kann der Ehepartner sein, der zum Götzen werden kann. Es kann Macht sein oder es kann sogar auch eine politische Überzeugung sein. Alles, was wichtiger wird als Gott. Was wir meinen, es macht uns glücklicher, wenn wir es haben. Und dann sind wir bereit, für diese Dinge zu opfern. Zum Beispiel Zeit, zum Beispiel Geld oder Beziehungen. Wir reden dann zwar nicht von Standbildern, aber wir reden dann immer noch von Götzen. Und wir haben nicht nur persönliche Götzen, wir haben auch gesellschaftliche Götzen heute. Auch wenn bei uns heute kein König herrscht oder Bilder angebetet werden, so gibt es aber vielleicht vorherrschende Meinungen unserer Gesellschaft. Und diese vorherrschenden Meinungen werden immer mehr zu herrschenden Meinungen. Und wir merken dann, dass Meinungen herrschen, wenn wir vielleicht eine andere Position vertreten, gerade auch von der Bibel her. Ich habe es eingangs schon gesagt, daran zu glauben, dass es einen Schöpfer gibt, der die Welt in 6 Tagen gemacht hat, ist heute vielleicht naiv. Aber daran zu glauben, dass dieser Schöpfer, der die Welt gemacht hat, durch sein Wort auch das Recht hat, zu bestimmen, was in unserem Leben läuft, was richtig und falsch ist, das ist gefährlich. Und solche Personen können in unserer toleranten Gesellschaft nicht mehr toleriert werden. Und wenn wir in diesen Gesprächen sind über diese Fragen, dann zeigt sich, wenn wir wirklich anbeten. Besonders schwierig wird es für uns, ähnlich vielleicht wie bei Daniels Freunden, wenn Götzen durch Menschen vermittelt werden, denen wir vielleicht etwas schulden. Menschen, die vielleicht namentlich eigentlich sich zu Gott bekennen. Also auch uns heute, wir haben viele Möglichkeiten, die uns herausfordern, viele Gründe, die uns herausfordern, vor diesen Götzen niederzufallen. Aber auch wenn die Götzen dieser Welt deine völlige Loyalität verlangen, aber die Ironie ist, dass die Götter dieser Welt nicht halten, was sie versprechen. Wenn wir in den Text schauen, dann sehen wir, dass sie zwar völlige Loyalität verlangen, aber ihre Loyalität eigentlich die Leute zerstören, die loyal sind. Die Ironie der Geschichte ist hier ja eigentlich, dass es tatsächlich Tote gibt, aber dummerweise auf der falschen Seite. Es gibt Tote in dieser Geschichte. Aber das sind nicht die Männer, die sich dem König widersetzen. Tot sind, werden die Männer, die dem König gehorsam sind, die eigentlich von dem Götzen niederfallen. Vers 22. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Wisst ihr, was gefährlich ist? Den Götzen dieser Welt zu folgen. Sie verlangen deine völlige Loyalität, aber die Götzen dieser Welt, denen scheinen die Menschen egal zu sein. Es scheint gefährlicher zu sein, dem Befehl des Königs zu gehorchen, als sich ihm zu widersetzen. Was für eine lebendige Demonstration der Aussage von Jesus, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen wird es gewinnen. Die Frage hier ist also nicht, ob Israels Gott seine Diener am Leben erhalten kann, sondern ob Nebukadnezar das kann. Kann der Nebukadnezar seine Leute am Leben erhalten? Das ist hier die große Frage. Gott kann das. Außer Frage. Aber kann Nebukadnezar das? Und wir sehen, er kann es nicht. Die Götzen dieser Welt, die verlangen deine völlige Loyalität, aber nicht berechtigterweise. Weil sie uns enttäuschen werden. Und ist das nicht genau heute immer wieder so, dass die Götzen von uns Menschen uns nicht das geben, was sie uns versprechen? Weil wir meinen, wenn wir die und die Dinge gemacht haben in der Gesellschaft, dann haben wir Sicherheit. Wir meinen, Gesundheit gibt uns Freude. Wir meinen, wirtschaftliche Stabilität ist das, was wir brauchen. Wir meinen, vielleicht eine offene Ehe würde unseren Beziehungen gut tun. Und wo enden diese Fragen? In Kämpfen um Eifersucht und Aufmerksamkeit. Die Freunde von Daniel wussten, dass die menschlichen Götzen nicht halten können. Sie fordern, verlangen völlige Loyalität, aber sie wussten, sie können es nicht halten. Und deshalb haben sie nicht nur klein von den Götzen dieser Welt gedacht, sie haben groß von dem Gott des Universums gedacht. Der zweite Punkt ist, der Gott des Universums bietet dir seine liebende Souveränität. Der Gott des Universums bietet dir auch heute noch seine liebende Souveränität. Schauen wir uns diesen Glauben dieser Jungen oder dieser Männer an, von Daniels Freunden. Welches Bild hatten sie von Gott? Das Überraschende ist, dass die Freunde nicht davon ausgingen, dass Gott sie auf jeden Fall retten würde. Ja, sie glaubten, Gott ist fähig, Gott ist mächtig. Er kann sie körperlich vor dem Feuer bewahren, aber sie waren sich nicht sicher, ob er es tun würde. Der Glaube von Daniels Freunden war nicht so, Gott wird auf jeden Fall eingreifen. Sie sagen in Vers 17, ziemlich klar, wenn es so sein soll, unser Gott, den wir dienen, der kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Der wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und jetzt Vers 18. Und auch wenn es nicht so sein soll. Und auch wenn es nicht so sein soll. Kurz und knapp sagten sie, lieber König, Gott kann es tun, muss es aber nicht tun, ist aber voll egal, ob es tut oder es nicht tut. Wichtig ist, dir gehorchen wir nicht, wir gehorchen ihm. Unsere Loyalität gehört nur ihm alleine. Und das ist eine wichtige Lektion für uns heute. Das Gottvertrauen dieser Freunde drückt sich nicht darin aus, dass sie davon fest überzeugt waren, wie Gott eingreift. Sie hatten keine Ahnung, wie Gott eingreifen wird. Also Glaube ist nicht die Mathe-Rechnung. Ne? Etwas plus etwas gleich etwas. Also hier in dem Fall, wir haben einen klaren Wunsch und addieren das, ne? Plus fester Optimismus, fester Glaube daran. Und das ist jetzt biblischer Glaube. Also die Mathe-Rechnung ist nicht ein klarer Wunsch, fester Optimismus gleich Glaube. Und das ist das, was wir heute darauf denken. Wir müssen einfach nur fest genug glauben. Fest genug etwas überzeugt sein, dann wird es eintreffen. Man hört doch mal Fußballspieler nach einem Fußballsieg zu. Nach einem unmöglichen Sieg. Dann hörst du die Interviews. Gut, ich weiß, die Fußballinterviews nach dem Spiel sind nicht immer die hellsten Momente. Das ist aber auch klar, man hat sich 90 Minuten verausgabt. Ne? Aber dann kommen so Sprüche, wie war das möglich, dass ihr gewonnen habt? Wir haben stark an uns geglaubt. Ne? Wir haben beim Training immer das Beste gegeben, wir haben uns als Team geglaubt. Okay? Einfach nur fest glauben und dann gewinnt man. Oder wenn wir Disney-Filme angucken. Mit welchen Zitaten werden da unsere Kinder inspiriert? Zum Beispiel im Film Mulan. Gesagt, glaube daran, dass du es kannst und dann wirst du es können. Einfach nur fest genug glauben und am besten noch fest genug sich das wünschen und dann glauben. Und das ist biblischer Glaube. Das ist nicht biblischer Glaube. Fester Glaube heißt nicht, dass wir Gott dazu veranlassen könnten, uns das zu geben, was wir wollen. Wenn das so wäre und wir Schwierigkeiten in unserem Leben haben, dann müsste ja entweder unser Glaube unzureichend sein oder unser Gott ist unzulänglich. Also eigentlich ein Konzept für Verzweiflung, oder? Das ist nicht biblischer Glaube. Biblischer Glaube behauptet nicht, und die Freunde von Daniel behaupten hier nicht, dass sie wissen, was Gott tun würde. Biblischer Glaube ist kein Vertrauen in bestimmte Ereignisse. Biblischer Glaube ist das Vertrauen in einen souveränen Gott. Wir vertrauen darauf, dass er weiß, was wir nicht erkennen. Dass er plant, was wir nicht vorhersehen können. Und sie sahen es absolut nicht als Versagen an, wenn sie tatsächlich im Feuer umgekommen wären. Gott wäre immer noch groß. Und ich finde, wenn wir biblischen Glauben so definieren, dann ist es eine Ermutigung. Das ist echt eine Ermutigung. Es ist deshalb eine Ermutigung, weil wir keine minderwertigen Christen sind, wenn wir nicht wissen, was Gott vorhat und was er tun wird. Wenn du gefragt hast, was hat Gott mit der Corona-Krise vor? Ich weiß es nicht. Ich muss es auch gar nicht wissen. Wir sind keine minderwertigen Christen, wenn wir Gottes Weisheit mehr vertrauen als unserer eigenen Weisheit. Es bedeutet, dass wir nicht warten müssen auf irgendwelche Offenbarungen, irgendwelche Weissagungen, um gehorsam sein zu müssen. Wir müssen nicht den Zweck kennen. Wir müssen nicht das Ergebnis kennen. Wir müssen nur den kennen, der diese Dinge kennt. Das ist biblischer Glaube. Biblischer Glaube heißt nicht, fest zu wissen, was passieren wird, sondern den zu kennen, der weiß, was passieren wird. Wir müssen also nicht wissen, ob wir letztlich trotzdem Freunde gewinnen, wenn wir Gott gehorsam sind in der Schule, wenn wir nicht mitmachen bei manchen Dingen. Wir müssen nicht wissen, ob wir in unserem Beruf befördert werden oder nicht und deshalb gehorsam sind. Also unseren Gehorsam müssen wir nicht davon abhängig machen. Und das Große in dieser Geschichte ist, in Kapitel 3, das Ergebnis von diesem Glauben. Meine Frage wäre, wurden die Freunde vor den Flammen gerettet? Und die Antwort ist nein. Sie wurden nicht vor den Flammen gerettet. Sie wurden gebunden mit Haut und Haaren und noch mehr mit Kleidung in den Feuerofen geworfen. Sie wurden nicht vor dem Feuer gerettet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott bewahrte sie nicht vor dem Leid. Gott bewahrte sie in dem Leid. Das ist ein Unterschied. Gott bewahrte sie nicht vor dem Leid. Gott bewahrte sie in dem Leid. Und wie war das möglich, dass Gott sie nicht vor dem Leib bewahrte, aber im Leib bewahrte. Und wir sehen das bei Nebukadnezar, er war dann total überrascht. Er erschrak in Vers 24, stand rasch auf und sagte, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Ne? Gebunden ins Feuer geworfen? Sie widerte und sprach zum König, gewiss. Nein, so einem König willst du natürlich nicht widersprechen. Gewiss, o König. Sehe aber vier Männer mitten im Feuer, frei umherwandeln, die eigentlich gebunden waren. Ne? Frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Wer ist diese vierte Person? Manche meinen, es ist eine sogenannte Christophanie, also eine körperliche Erscheinung von Jesus im Alten Testament, noch vor seiner Geburt. Manche denken, es ist einfach lediglich ein Engel gewesen, den Gott geschickt hat, wobei lediglich vielleicht der falsche Begriff ist. Ne? Wir würden gerne einem Engel begegnen. Wie auch immer, wir werden diese Frage hier nicht lösen können, müssen wir auch gar nicht. Diese vierte Person, die wir da haben, ist eine Demonstration der Gegenwart Gottes im Leid. Gott hat seine Diener nicht einfach im Feuer gerettet, sondern er hat seinen persönlichen Gesandten geschickt. Und das ist eigentlich das Emmanuel-Prinzip, Gott mit uns. Das, was die erleben, ist eigentlich so ein bisschen Weihnachten. Da machen wir ja auch Kerzen an, das war jetzt hier ein bisschen größeres Feuer. Aber das war eigentlich ein Emmanuel-Prinzip. Was wir hier haben, ist, dass Gott im Feuer dabei ist. Gott mit uns. Gott bekennt sich zu den Freunden. Und so endet die Geschichte mit der Aussage von Nebukadnezar: Gepriesen sei der Gott Sadrach, Mesachs und Abednego, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte errettet hat, in Vers 28, ne? Die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs, ne, sein Gebot nicht übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Was für eine Ironie der Geschichte. Dieser König, der zu Beginn des Kapitels verlangte, dass man seinem Standbild anbetet, zwar sein Standbild anbetet, verlangt am Ende des Kapitels, dass man den Gott dieser jüdischen Freunde anbetet. Die Götzen dieser Welt verlangen deine völlige Loyalität. Der Gott dieses Universums bietet dir seine liebende Souveränität, der bereit ist, im Leid dabei zu sein. Also, herausfordernde Zeiten zeigen, wen du wirklich anbetest. Und manchmal ist der Weg, das deutlich zu machen, ein Feuer. Feuer ist in der Bibel ein typisches Zeichen, das immer wieder vorkommt. Zum einen ist das Feuer zerstörend. Zum Beispiel in der Geschichte von Sodom und Gomorra fällt ja Feuer vom Himmel. Gericht Gottes geschieht durch Feuer und lässt die Städte untergehen. Aber das Feuer hat auch eine andere Funktion, eine reinende Funktion. Silber und Gold, wird zum Beispiel in der Bibel erwähnt, werden im Feuer gereinigt und geläutert, damit sie noch wertvoller werden, damit das Gold wirklich herausgearbeitet wird. Wisst ihr, was der Nebukadnezar gemacht hat? Der Nebukadnezar hat das Bild des Feuers verwendet als eine Gerichtsbotschaft. Wenn ihr mir nicht gehorcht, dann wartet das Gericht des Feuers auf euch. Ja, das hat er gemacht. Aber dieses Bild des Feuers wurde für die Freunde von Daniel nicht zum Gericht, sondern zu einer Reinigung. Also das Bild des Feuers wurde umgekehrt. Es ist kein Gericht für die gewesen, es ist eine Reinigung für sie gewesen. Und das ist die Botschaft von diesem Kapitel. Wir sollten nicht überrascht sein, wenn uns das Leben heute heiß gemacht wird, wenn wir Feuer erleben, weil wir uns dann erinnern können, ja, es sieht vielleicht nach Gericht aus, aber es hat eine reinigende Funktion. Und jetzt möchte ich die Verse lesen, die wir vorhin gehört haben aus 1. Petrus 4. 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 14. Und ich glaube, dass ich nicht viel dazu sagen muss, dass wir den Zusammenhang zu der Geschichte von Daniel recht schnell hinkriegen. 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 14. Geliebte, lasst euch die unter euch entstandene Feuerprobe, lasst euch dadurch nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Wenn du also gerade herausfordernde Zeiten erlebst, dann sind wir vielleicht versucht, diese Zeiten als Feuerprobe anzusehen. Und dieses Kapitel ermutigt uns dazu, diese Zeiten als Reinigungszeiten anzusehen. Erinnern wir uns daran, wir müssen diese Feuerproben nicht aus eigener Kraft bestehen. Jesus kam, um uns aus dem Feuer zu retten, also im Feuer heraus zu retten. Jesus wird kommen, um uns aus dem ewigen Feuer zu retten, und so lange ist er bei uns im Feuer dieser Welt. Amen.